Schade, schade, das wäre gut gewesen. Also, das beste Beispiel für das, was ich euch sagen möchte, das ist der sogenannte Kevinismus. Habt ihr davon schon mal was gehört? Kevinismus. Der Begriff entstand dadurch, dass Eltern aus den unteren sozialen Schichten scheinbar dazu tendierten, ihren Kindern exotische Namen zu geben, wie beispielsweise diesen ursprünglich irischen Namen Kevin. Einer an der Universität Oldenburg im Jahr 2009 verfassten Masterarbeit zufolge erzeugen bestimmte Vornamen von Schülern tatsächlich Vorurteile auf der Lehrerseite. Der Name Kevin etwa lege den Lehrern nahe, dass der Schüler verhaltensauffälliger sowie leistungsschwächer sei. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Und ob ein Schüler namens Kevin auch schlechter behandelt werde, das ließ sich nicht schlüssig erarbeiten. Letztlich stehen Namen aber in erster Linie für die Person. Der Name steht für die Person, der der Name gehört. Wir sehen das schon daran, dass uns in der Regel Namen gefallen, wenn wir positive Erinnerungen an einen Träger dieses Namens haben. Nicht der Name ist das Entscheidende, sondern die Person, die dahinter steht. In seinem berühmten Werk Romeo und Julia, da hat William Shakespeare Julia sagen lassen, ich habe es euch aufgeschrieben, weil alt, ne? Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. So Romeo, wenn er auch anders hieße, er würde doch den köstlichen Gehalt bewahren, welcher sein ist ohne Titel. Ja, ne? In etwas verständlicheren Worten heißt das, wenn ich eine Rose hätte und sie Distel nennen würde, dann würde sie immer noch duften wie eine Rose, weil es immer noch eine Rose wäre. Und wenn Romeo Kevin heißen würde, dann wäre Julia trotzdem noch total in ihn verknallt gewesen. Es geht um die Person, nicht um den Namen. Heute kommen wir zum dritten Teil meiner Predigtreihe über die Reformation. Und es wird euch jetzt nicht überraschen, aber heute geht es dabei um einen ganz besonderen Namen. Und damit meine ich nicht Luther. Und trotzdem fange ich mit Luther an. Denn obwohl es damals auch andere Menschen gab, die die katholische Kirche reformieren wollten, war es ein junger Mönch namens Martin Luther, der letztlich als derjenige bekannt wurde, der die Reformation angestoßen hat. Und zwar, indem er die Kirche herausforderte und falsche Lehren ansprach. Luther tat das nicht, um eine neue Konfession zu gründen. Der ist nicht eines Tages aufgestanden und hat gedacht, ach, jetzt werde ich mal evangelisch. Nein, er wollte keine neue Konfession gründen, auch wenn er es letztlich tat. Er tat das auch nicht, um den Priesterdienst zu verlassen, um zu heiraten, obwohl er auch das letztlich tat. Luther versuchte einfach nur, eine Debatte innerhalb der Kirche anzustoßen, wodurch, so dachte er, die Kirche letztlich gestärkt und verbessert würde. Aber die Kirche dachte anders. Sie wollte gar nicht verbessert werden. Und so wurde Luther schließlich aus der Kirche rausgeschmissen und, naja, zum Abschuss freigegeben. All das aufgrund von seiner Theologie. Die zentralen Aussagen der reformatorischen Theologie, die werden häufig als die vier Solas bezeichnet. Sola ist dabei eben das lateinische Wort für allein. In der ersten Woche haben wir uns sola fide angesehen, allein aus Glauben. Das beschreibt die Wahrheit, dass es unser Glaube ist, der letztlich zu unserer Rettung führt. Keine Werke, keine guten Taten, nicht mal Spenden, sondern allein der Glaube. Durch Glauben allein werden wir gerettet. Vorletzte Woche haben wir uns dann sola scriptura angesehen, allein durch die Schrift. Damit wird die Tatsache beschrieben, dass die letzte Autorität für unser christliches Leben die Bibel ist. Während Traditionen und verschiedene Lehren durchaus ihre Berechtigung haben, ist es doch alleine die Bibel, die als unfehlbar angesehen werden darf und muss. Und daher müssen alle Traditionen, Lehren und Verhaltensweisen anhand der Bibel beurteilt werden. Die Bibel, nicht Koran, nicht Buch Mormon oder sonst irgendwas, die Bibel. Es Alles das muss anhand der Bibel beurteilt werden. Und das ist für manchen Christen durchaus eine große Herausforderung. Heute geht es, wie gesagt, um einen Namen. Wir sehen uns Solus Christus an. Alleine durch Christus. Es gibt eine ganze Menge Bibelstellen, die uns zeigen, dass es nicht viele Wege gibt, um zu Gott zu gelangen. Stattdessen wird sehr deutlich klar gemacht, es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Obwohl das sehr exklusiv klingt, so ist es doch eine eindeutige biblische Aussage. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Alles andere geht nicht. Wie auch die anderen Solas, die wir uns bisher angesehen haben, so war natürlich auch Solus Christus in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche damals wichtig. Beispielsweise, was Heiligen- oder Marienverehrung angeht, die Mitwirkung des Menschen am Heilswerk Gottes oder die Stellung des Papstes. So betont das Zweite Vatikanische Konzil, das aktuellste Konzil, das die katholische Kirche momentan noch hat, es betont die einerseits, dass Christus der einzige Mittler ist. Andererseits weist das Konzil gleichzeitig darauf hin, dass Maria letztlich an der Errettung mitwirkte, was natürlich gegen klare biblische Lehre verstößt. Ähnliches gilt für den universalen Vorrangsanspruch des Papstes, der sich im Lauf des ersten Jahrtausends entwickelte. Der Papst gilt in der katholischen Kirche als oberster Herr der Gesamtkirche und Stellvertreter Christi auf Erden. Ein Anspruch, der von allen übrigen Kirchen zu Recht nicht anerkannt wird. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Jesus, kein anderer. Das sind zwei der Lehren, mit denen sich Luther auch damals schon rumschlagen musste. Aber er stellte klar, allein durch Christus können Menschen gerettet werden. Nicht durch Maria, nicht durch Heiligenverehrung, Papst oder nicht einmal durch die Kirche, sondern allein durch Christus. Denn so steht es in der Bibel. Aber auch, wenn es jetzt leicht ist, in diesem Zusammenhang auf Fehler in der katholischen Kirche hinzuweisen, muss ich leider so ehrlich sein und sagen, dass es bei vielen evangelischen Kirchen und auch bei Freikirchen nicht besser aussieht. Bei manchen sogar noch schlimmer. Wie wir ja bereits wissen, wurde Luther im Jahr 1521 vor den Reichstag zu Worms zitiert, wo er vor dem Kaiser sowie anderen geistlichen und weltlichen Machthabern seinen Glauben verleugnen sollte. Aber er stand dort und widerrief seine Lehre nicht. Die Folge davon war das Wormser Edikt, mit dem Luther geächtet wurde. Das Lesen und Verbreiten seiner Schriften wurde verboten. Luther selbst sollte von jedem, der ihn fassen konnte, nach Rom ausgeliefert werden. Und es war verboten, ihn zu beherbergen. Er sollte mundtot gemacht werden. Also mindestens mundtot. Ganz tot wäre auch okay gewesen. Aber es kam anders. Eine ganz ähnliche Situation mussten viele Jahrhunderte vorher bereits die beiden Apostel Petrus und Johannes ertragen. Berichtet wird uns davon in Apostelgeschichte 4, in den Versen 5 bis 12. Und dort schreibt Lukas: Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wie Luther bekamen es auch Petrus und Johannes mit der geballten Masse der religiösen Obrigkeit zu tun, weil sie eine Lehre verkündigt hatten, die den Oberen nicht gefiel. Und in dem Fall, weil sie einfach so einen Kranken geheilt haben. Wie kann man das nur? Auch sie wurden daher vor Gericht gestellt, um sich dort zu verantworten. Und so verteidigte sich Petrus vor den religiösen Lehrern des damaligen Judentums. Seine Botschaft an diesem Tag beinhaltete so ungefähr dieselbe Botschaft, die in der Apostelgeschichte immer wieder anklingt. Nämlich, Gott hat seinen Sohn geschickt, ihr habt ihn getötet, jetzt entschuldigt euch gefälligst dafür. Sowas in der Art hat er da vor Gericht gesagt. Es war eine harte Botschaft. Aber die beiden Apostel blieben standhaft. Auch sie standen dort und konnten nicht anders. Sie leugneten ihren Glauben nicht und sie verleugneten Jesus nicht. Petrus beendete in Apostelgeschichte 4, Vers 12 seine Rede mit den Worten: Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kein anderer Name. Nur Jesus. Errettung ist in keinem anderen Namen zu finden. In keinem anderen Namen ist das Heil. Und durch keinen anderen Namen können Menschen selig werden. Alleine in Jesu Namen ist die Rettung zu finden. Und das ist damals wie heute kein besonders beliebtes Konzept. Damals, weil die Juden es nicht wahrhaben wollten, dass ihr Messias völlig anders war, als sie ihn sich vorgestellt hatten. Und heute, weil die Menschen der Meinung sind, dass es viele Namen und viele Wege geben sollte, durch die die Menschen gerettet werden können, denn alles andere ist ja irgendwie diskriminierend. Aber die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kein anderer Name. Da steckt also irgendetwas Besonderes in dem Namen Jesu. Aber was wir dabei zunächst mal bedenken müssen, ist, dass der Name einfach ein beschreibender Name ist. Es ist eine Beschreibung für eine Person. Am Anfang habe ich ja Shakespeares Julia zitiert, die meinte, dass eine Rose bleibt, auch wenn man sie anders nennt. Genauso ist es auch, wenn man irgendwas anderes als Rose bezeichnen würde. Einen Baum Rose zu nennen, macht den Baum noch nicht zu einer Rose. Der frühere amerikanische Präsident Abraham Lincoln, der liebte es, Menschen eine Frage zu stellen. Er fragte, wenn du den Schwanz eines Hundes Bein nennen würdest, wie viele Beine hätte der Hund dann? Und wenn die Leute antworteten, 5, dann sagte Lincoln, nein, 4. Etwas ein Bein zu nennen, macht es noch nicht zu einem Bein. Und damit hat er recht. Wenn dir jemand eine Tulpe geben würde und dir sagen würde, dass das eine Rose ist, dann wüsstest du sofort, dass es trotzdem eine Tulpe ist. Vorausgesetzt, du wüsstest, wie eine Rose aussieht. Wenn du aber noch nie vorher von einer Rose gesehen hättest, dann würdest du wahrscheinlich glauben, dass diese Blume eine Rose ist. Und du würdest vielleicht sogar anderen Leuten erklären, dass das eine Rose ist. Aber würde das die Blume zu einer Rose machen? Nein, es wäre immer noch eine Tulpe. Und ganz genauso ist es auch bei Jesus. Wenn wir also irgendeinen anderen Menschen nehmen und ihn Jesus nennen, dann macht es ihn dieser Name noch lange nicht zu der Person, die uns die Rettung bringt. Einfaches Beispiel. Wir brauchen uns nur mit Fußball zu beschäftigen. Ich denke da an das Jahr 2017 und zwar an die Wahl zum besten Nachwuchsfußballer der Welt. Zur Wahl stand damals nämlich kein geringerer als Jesus. Gabriel Jesus von Manchester City, ein damals 20-jähriger Mittelstürmer, der ursprünglich aus Sao Paulo kommt. Aber der von Gott gesandte Retter war er nicht. Er musste sich bei der Abstimmung sogar gleich 3 Kollegen geschlagen geben. Und so wird klar, Gabriel Jesus ist nicht der ersehnte Heilsbringer, obwohl er Jesus heißt. Ich glaube, soweit ist uns das klar. Denn Jesus zu heißen, macht einen Menschen noch lange nicht zum Messias. Soweit ist das ja noch ganz einfach, aber trotzdem wichtig. Gerade weil es damals ja durchaus ein verbreiteter Name war und heute in manchen Gegenden auch noch. Aber kein anderer Mensch, der Jesus heißt, ist der Retter. Auf den Namen alleine kommt es nicht an, sondern auf die Person. Es ist nicht der Name, der unseren Retter ausmacht, letztlich ist es die Person, die hinter dem Namen steht, die uns das Heil bringt. Und zwar die Person, die uns in der Bibel beschrieben wird. Und daher ist es wichtig, dass Jesus verkündigt wird, wie er in der Bibel beschrieben wird. Entgegen der Meinung des Islam war Jesus nämlich nicht nur ein Prophet, sondern tatsächlich Gottes Sohn. Aber auch die ein oder andere christliche Gemeinde ist leider nicht vor falschen Beschreibungen geschützt. Irgendwie macht sich jeder Jesus so, wie es ihm gerade gefällt. Und so gibt es dummerweise Gemeinden, die sagen, bei uns findest du Jesus, aber nicht den Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde. Denn das können wir uns nicht vorstellen. Auch nicht den Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Denn das gefällt uns nicht. Und ganz besonders nicht den Jesus, der Sünde nicht ausstehen kann. Denn das wollen wir nicht. Wenn ihr eine solche Gemeinde kennt, dann muss ich euch sagen, das ist eine Tulpe. Keine Rose. Es ist keine christliche Gemeinde, sondern eine Ansammlung von Irrlehren. Nichts anderes. Wenn in der Bibel von Jesus die Rede ist, dann ist ein ganz bestimmter Jesus gemeint. Es geht dann um den Jesus, der schon ewig war und ewig sein wird. Es geht um den Jesus, der nicht nur der Sohn Gottes, sondern selbst auch Gott ist. Es geht um Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde und ein absolut sündloses Leben geführt hat. Es geht um den Jesus, der gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Um den Jesus geht es. Und letztlich um den Jesus, der wiederkommen und die ganze Welt richten wird. Das ist der Jesus, um den es in der Bibel geht. Und wenn euch irgendjemand etwas anderes erzählt, dann ist es nicht der biblische Jesus. In Hebräer 13, Vers 8 wird uns mitgeteilt, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und im nächsten Vers heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und lasst euch nicht von fremden Lehren umtreiben oder durcheinander bringen. Lasst euch nicht von Menschen verwirren, die einen anderen Jesus verkündigen. Sondern haltet euch an das unfehlbare Wort Gottes und vertraut auf den Jesus, der uns dort vorgestellt wird. Denn alles andere sind fremde Lehren, von denen wir uns nicht umtreiben lassen sollen. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn ich also von Jesus rede, dann meine ich nicht irgendeinen Jesus. Ich meine einen bestimmten Jesus. Den Jesus, den uns die Bibel vorstellt. Und zwar genau so, wie sie ihn vorstellt. Und nur in diesem Jesus ist das Heil zu finden. Und nur durch diesen Jesus können wir gerettet werden. Der Name Jesus ist also ein beschreibender Name, denn er steht stellvertretend für den Jesus, den die Bibel uns beschreibt. Der Name Jesus ist aber auch ein heiliger Name. Das geht zurück auf das, was wir über Jesus in der Bibel erfahren. Denn wenn wir wirklich glauben, dass Jesus Gott ist, dann verdient sein Name denselben Respekt wie der Name Gottes. Und das bringt uns zu 2. Mose 20, Vers 7, wo steht, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gottes Namen zu missbrauchen bedeutet, Gottes Namen in leichtsinniger Weise zu nutzen. Wenn jemand Gottes Namen in einer Weise gebraucht, die seinen Charakter oder seine Taten in Verruf bringt, dann missbraucht er seinen Namen und entehrt Gott. Und ganz genauso ist es auch bei Jesus, der ja Gott ist. Jesu Namen zu missbrauchen bedeutet, Jesu Namen auf leichtsinnige Art zu nutzen. Es ist ein heiliger Name und soll dementsprechend auch so behandelt werden. Denn wenn wir den Namen Jesu entehren, dann entehren wir damit Jesus höchstpersönlich, weil der Name für die Person steht. Es geht dabei aber nicht nur darum, wie wir reden. Wobei unser Reden ja oft ein Hinweis auf unsere Einstellung ist. Es geht aber ganz besonders auch darum, wie wir leben. Wenn du dich selbst als Christ bezeichnest, dann nennst du dich damit einen Nachfolger Christi. Als Christ setzt du deinen Namen, als Christ setzt du den Namen Jesu über dein Leben. Du nimmst seinen Namen und fügst ihn deinem Namen und deinem Verhalten hinzu. Und wenn dein Leben nicht zu Jesu Namen passt, dann missbrauchst du den Namen Jesu. Du beschmutzt ihn. Manche Christen führen ein Doppelleben. Und damit meine ich, dass sie außerhalb der Gemeinde völlig anders sind, als wenn sie im Gottesdienst sitzen. In der Gemeinde sind sie brav und sehen aus wie gute Christen, wie auch immer ein guter Christ aussieht, egal. Aber außerhalb unterscheiden sie sich nicht von Nichtchristen. Außerhalb der Gemeinde zeigen sie ihren wirklichen Charakter. Und das ist schlimm. Es ist schlimm, wenn unser wirklicher Charakter Jesus keine Ehre bereitet. Viele Menschen haben ein christliches Leben, das sonntags im Gottesdienst oder mittwochs in der Bibelstunde sichtbar ist. Und das ist ein Leben, das aussieht, als wären sie die besten Menschen überhaupt. Es sieht aus wie ein christliches Leben, das Christus Ehre macht. Aber ob wir Christus wirklich ehren, das sieht man daran, wie wir sind, wenn wir nicht im Gottesdienst sitzen. Es geht darum, wie unser Leben in unserer Freizeit aussieht und wie unser Leben auf der Arbeit oder in der Schule aussieht. Und es geht darum, wie unser Leben ist, wenn wir mit unseren Freunden und Kollegen zusammen sind. Sieht man uns da an, dass wir Christen sind? Sieht man dir da an, dass du Christ bist? Wenn man uns da nicht ansieht, dass wir Christen sind, dann ist unser Leben eine Lüge und unser Zeugnis für die Katze. Unser Leben soll so sein, dass es Gott Ehre macht. Und wenn das so ist, dann werden andere das sehen und erkennen, dass wir Christen sind. Wenn es aber nicht so ist, dann sollten wir wohl was ändern. Wenn wir Christen sind, aber leben wie Nicht-Christen, dann missbrauchen wir den Namen Christi. Wenn wir uns Christen nennen, aber in einer Weise leben, die Christi Charakter oder sein Handeln in Verruf bringt, missbrauchen wir seinen Namen. Und dann zeigen wir, wie wir wirklich sind. Paulus hat in Kolosser 3, Vers 17 geschrieben: Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wenn du also ein Nachfolger Christi bist, dann sollst du alles, was du tust, ob in Wort oder in Tat, im Namen Jesu tun, um Gott dadurch zu danken und ihm die Ehre zu erweisen. Jesu Name ist also beschreibend und heilig. Er ist aber auch mächtig. Wenn ihr euch die Apostelgeschichte durchlest oder wenn ihr zur Bibelstunde kommt und wir da im Lauf des nächsten Jahrhunderts die Apostelgeschichte durchkriegen, dann werdet ihr erkennen, dass die Urgemeinde voll und ganz abhängig vom Namen Jesu war. Es war im Namen Jesu, dass die Botschaft des Evangeliums verkündet wurde. Es geschah im Namen Jesu, dass Dämonen ausgetrieben wurden. Und es geschah im Namen Jesu, dass Menschen geheilt wurden. Ebenso geschah es im Namen Jesu, dass Tyrannen zurechtgewiesen wurden. Und es geschah im Namen Jesu, dass die Menschen Kraft fanden, für ihren Glauben einzutreten und letztlich sogar für ihren Glauben zu sterben. Und weil der Name Jesu letztlich eine Beschreibung für die Person Jesus ist, geschah all das alleine durch Jesus. Nicht umsonst hat Jesus ja selbst in Johannes 15, Vers 5 gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Solus Christus. Alleine durch Christus. Es steckt Kraft im Namen Jesu. Und gerade deshalb ist es so einzigartig, dass wir Zusagen haben, wie Jesus sie uns in Johannes 14, Vers 14 gegeben hat. Er sagt dort: Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Solche Verheißungen haben wir. Natürlich heißt das nicht, dass alles so wird, wie wir das wollen. Genauso wie es auch nicht heißt, dass wir nie krank würden, wenn wir das nicht wollen. Und es heißt auch nicht, dass er uns alles gibt, was wir haben wollen. Denn wenn das so wäre, dann hätte ich schon lange ein eigenes Haus, ich hätte im Lotto gewonnen und ich hätte ein zahmes Eichhörnchen. Um zu verstehen, wozu die Kraft, die in Jesu Namen steckt, dient, müssen wir uns die beiden Verse davor ansehen. Johannes 14, Vers 12 und 13, da hat Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Hier sehen wir, es geht darum, das zu tun, was Jesus getan hat. Und was hat er getan? Gott verherrlicht. Es geht darum, dass durch deine Gebete und durch dein Leben Gott verherrlicht wird. Und das bedeutet, dass wir es auf eine solche Weise leben sollen, dass unsere Bitten Bitten sind, die Jesus ehren. In Johannes 15, Vers 16, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Wir mögen dabei natürlich den letzten Teil. Also das mit diesem, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das mögen wir. Aber wir dürfen diesen Teil nicht vom ersten trennen. Und dabei geht es nun mal darum, dass wir Frucht bringen. Frucht bringen, die bleibt. Denn das ist es, wozu unser Leben und unsere Bitten führen sollen. Die Kraft, die im Namen Jesu steckt, lässt uns unser Leben als neue Kreatur leben. Sie lässt uns seinen Namen bezeugen und sie lässt uns die Frucht bringen, die er in unserem Leben sehen will, wenn wir es denn überhaupt wollen. Es ist Jesu Kraft, die dafür sorgt, dass das möglich ist. Und ohne das können wir nichts tun. Petrus und Johannes standen vor dem Hohen Rat. Martin Luther stand vor dem Wormser Reichstag. Um Jesu Namen willen wurden sie verhört und angeklagt. Aber sie blieben ihrem Glauben treu. Und sie blieben Jesus treu. Denn sie wussten, alleine in Jesus liegt die Rettung. Jesu Name ist beschreibend, heilig und mächtig. Aber viel wichtiger ist, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und daher gilt eben das, was Paulus in Römer 10, Vers 13 geschrieben hat. Dort steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das ist das Entscheidende. Das ist es, worum es geht. Hast du das getan? Bist du gerettet? Glaubst du an den Jesus, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird? Dann vertrau auf ihn und auf seine Macht. Sei ihm treu und mach seinem Namen durch dein Leben die Ehre, die ihm gebührt. Und wenn du es noch nicht getan hast, lass dich retten. Denn in keinem anderen Namen ist das Heil zu finden. Nur bei Jesus. Solus Christus. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft dazu auch gerne nochmal aufstehen. Hey Jesus, ich danke dir. Ich danke dir einfach. Ich danke dir dafür, dass du zu uns auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du für uns gelitten hast. Ich danke dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, um all das zu bezahlen, was wir versaut haben. Ich danke dir aber auch dafür, dass du uns in der Bibel ein Vorbild gegeben hast, wie unser Leben aussehen kann. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, unser Leben zu führen. Ohne dich und ohne deine Kraft wäre das alles nicht möglich. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns beistehst in schweren Zeiten. Und ich bitte dich darum, dass wir das begreifen. Und ich bitte dich darum, dass du uns segnest. Amen.